and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
Das ist auch manchmal ganz witzig, wenn ich Leute sehe, die Fotos machen und posten irgendwo aus dem Sauriersaal und ich dann immer so zurückschreibe, ja, da oben, da bin ich eigentlich immer. Und das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, dass ich da nicht Backstage sein kann.
In diesem Podcast zeigen wir euch ja, was hinter den Türen des Museums passiert. Einmal hinter die Kulissen zu spähen, das geht aber auch auf anderem Wege. Und zwar ganz aktiv. Am Museum helfen Menschen wie du und ich mit unterschiedlichstem Hintergrund mit, um die Forschung zu unterstützen und die Museumssammlung zu pflegen. Wie das genau aussieht, dazu haben wir in dieser Folge gleich zwei Gäste. Dr. Manja Voss, seit 2005 am Museum für Naturkunde, ist Biologin. Auf dem Gebiet der Evolution und Diversität mariner Säugetiere wie Seekühe, Wale oder Robben hat sie geforscht. Seit einiger Zeit hat sie einen neuen Auftrag. Sie betreut als wissenschaftliche Koordinatorin die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen am Museum. Mit viel Herz und Strategie. Neben ihr sitzt Stefanie Rudolph. Kommunikationsdesignerin mit eigener Firma, arbeitet seit mehreren Jahren als Ehrenamtlerin am Museum. Was ihr die Freiwilligenarbeit bedeutet und welche Verbindungen sie zwischen Design und Naturwissenschaft sieht, erzählt sie gleich unserem Host des Podcasts. Der da wäre Lukas Klaschinski.
Manja, Stefanie, willkommen. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo, Lukas.
Manja, du bist ja Biologin und hast an Seekühen geforscht. Und jetzt managst du das Ehrenamt am Museum. Wie kam es denn dazu?
Ja, eher per Zufall. Das ist tatsächlich eine ganz glückliche Fügung. Mhm. Tatsächlich ist das ja so, dass wir sehr viele Ehrenamtliche bei uns am Haus haben.
Ja.
Und die wurden aber bis zum Jahr 2022 nur in Anführungszeichen verwaltungstechnisch betreut. Mehr war nicht drin, aber das ist auch schon eine ganze Menge gewesen. Das ist ein ziemlicher Workload. Aber man hat eben auch im Museum erkannt, dass es wichtig ist, den Bereich des Ehrenamts gezielt auszubauen und auch konzeptionell weiterzuentwickeln. Und ich kam zufällig 2022 aus meinen Elternzeiten zurück und wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, diese Aufgabe zu übernehmen. Und das passte eigentlich mit meinem bisherigen Profil, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ziemlich gut, weil ich neben meiner Forschung auch gleichzeitig immer viel im Wissenschaftsmanagement und in der Wissenschaftskommunikation tätig war. Und so hatte ich eigentlich alles parat, was ich an Transferleistung für diesen Bereich brauchte und fand das sehr interessant tatsächlich und mache es bis heute nach 3 Jahren immer noch wahnsinnig gerne, diesen Bereich zu entwickeln und auszubauen.
Mhm. Stefanie, was hat dich denn motiviert, eigentlich zu sagen, ich möchte mich beim Museum melden und ich möchte ein Ehrenamt ausführen? Kanntest du die psychologischen positiven Hintergründe dazu oder kam das so intrinsisch aus dir heraus?
Ja, ist gar nicht so eine kurze Antwort, weil es eher so ein Teil vom Gesamtkonzept ist. Ich habe vor 6 Jahren meine eigene Firma gegründet, eine Agentur für Markenkommunikation und Markenentwicklung und wollte mir ein bisschen Freiraum schaffen und hatte da schon in Richtung Ehrenamt gedacht und war dann aber auch gleichzeitig zufällig auf einem Vortrag in dem großen Dinosauriersaal, den wahrscheinlich auch alle kennen, und fand den Ort so inspirierend, dass ich gedacht habe, wie toll wäre das, da zu arbeiten, und musste auch an die Menschen denken, die dort arbeiten, und habe dann auf der Website gesehen, dass ich dort mich für ein Ehrenamt bewerben kann, was ich dann auch relativ schnell gemacht habe, und dann hat das gut geklappt. Und die waren mir vorher nicht so bewusst, die positiven Auswirkungen. Also ich weiß nicht, in welchem meiner Managementbücher ich das gelesen habe, aber es gibt die Komfortzone und die Inspirationszone und die Terrorzone.
Okay.
Und da ich noch nie Erholung mit Komfort verbunden habe, sondern immer mit Inspiration, dachte ich, es wäre schon ganz gut, einfach einen Tag die Woche dort zu verbringen.
Die Terrorzone ist das nicht im Museum, ne?
Nein, die Terrorzone. Okay, gut. Findet woanders statt.
Manja, wie sieht denn ein Ehrenamt im Museum aus? In welchen Bereichen findet das statt? Es muss ja Bereiche geben, die wahrscheinlich nicht über Ehrenamt abzubilden sind, aber andere Bereiche, wo es unterstützend zu sein kann, ne?
Ganz genau. Also es ist ganz wichtig, das Gesamtgefüge im Haus zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen auch zu wahren, ne? Damit eben wirklich auch erfüllt bleibt, was wichtig ist dafür, dass Ehrenamt ein Mehrwert ist, nämlich dass Ehrenamt immer nur unterstützend sein kann und auf gar keinen Fall ein Ersatz. Also theoretisch ist Ehrenamt bei uns am Museum überall möglich, tatsächlich aber auch eher historisch gewachsen, findet Ehrenamt maßgeblich in der Erschließung unserer Sammlung statt. Also über 75% unserer Ehrenamtlichen beschäftigen sich damit, zum Beispiel Sammlungsobjekte zu digitalisieren, zu etikettieren, zu inventarisieren oder eben auch tatsächlich, wenn sie einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, diese auch zu erforschen und wissenschaftlich zu beschreiben.
Wow, auch das ist dabei.
Ja, absolut. Also jeder unterstützende Beitrag ist willkommen und das reicht eben tatsächlich auch von niedrigschwelligeren Aufgaben bis eben hin zu professionelleren Tätigkeiten. Und das, ja, bilden tatsächlich eben auch unsere Ehrenamtlichen mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie mitbringen, auch ab.
Mhm. Stefanie, du hast ja jetzt als Fähigkeit und Fertigkeit Grafikdesign mitgebracht, führst das ja nicht aus, sondern erschließt ja auch mit die Sammlung, oder?
Genau. Also ich helfe mit bei der Digitalisierung. Das bedeutet, dass ich die Sachen teilweise fotografiere oder auch in die Datenbank mit einpflege. Aber im Großen und Ganzen helfe ich, diesen Zukunftsplan, den das Museum hat, auch umzusetzen, indem ich auch die Umzüge vorbereite. Also es werden in den nächsten 10 Jahren fast alle Objekte aus unserer Sammlung einmal umziehen müssen. Und da Ordnung zu halten oder auch Ordnung zu schaffen, unterstütze ich die Sammlungspflege und das Sammlungsmanagement, indem ich dann vielleicht auch mal die Etiketten neu mache. Das ist jetzt gerade so ein Projekt, an dem ich jetzt auch schon länger arbeite und auch wahrscheinlich noch länger arbeiten werde.
Und da kommen ja wiederum deine Skills aus deinem normalen beruflichen Alltag zum Tragen. Ne? Typografien, die gut lesbar sind, Anordnungen, dass es A zum Museum passt, aber auch zeitgemäß ist etc.
Exakt.
Und ich meine, du gibst was, es muss dir auch in irgendeiner Weise was geben. Was ist das Besondere für dich dabei?
Das ist die Inspiration, hauptsächlich an diesem Ort zu sein und auch mal den Fokus wiederzufinden oder die Arbeit, fokussierte Arbeit wieder zu lernen. Also das Museum ist einfach nur für mich ein Kanal. Ich bin da freitagnachmittags und bin super konzentriert auf die Arbeit, die ich dort mache. Also keine E-Mails, keine Anrufe, keine anderen Projekte, die ich irgendwie steuern muss oder Arbeiten, die ich erledigen muss, sondern das ist einfach nur diese eine Aufgabe und die erfüllt mich dann in dem Moment.
Und es ist tatsächlich ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, da gibt es einige psychologische Studien zu, dass Ehrenämter auch eben glücklich machen, weil wir sind soziale Wesen, sind darauf geeicht und gepolt, anderen zu helfen und etwas zur Gemeinschaft beizutragen. Also man tut da tatsächlich etwas für sein psychologisches Wohlbefinden und wenn die Einzeltätigkeit dann noch Spaß macht, ist es umso besser. Du beschäftigst dich ja auch viel dann mit den Fossilien, oder?
Mhm.
Was fasziniert dich an der Arbeit so sehr? Mhm. Einfach, dass sie schon tot sind und dass da keine Widerworte gibt.
Also umso unknochiger, desto besser. Also ich bin bei den Wirbellosen und bei den Wirbeltieren in der Sammlung tätig. Aber tatsächlich, wenn ich so kleine Objekte vor mir habe, also die Ammoniten oder Segel, dann sind das ja schon Objekte und das hat auch alles was mit Gestaltung zu tun. Also Natur ist Gestaltung. Und das habe ich gerne um mich. Also das sind Dinge, mit denen ich mich gerne beschäftige oder die ich auch einfach, die mich inspirieren. Und die Fossilien, die geben einem auch einen Einblick in die Vergangenheit. Und gleichzeitig zeigen sie auch, was sie für einen Prozess durchgemacht haben. Also der Gestaltung ist auch immer Prozess. Also wenn ich gestalte, dann entwickle ich etwas, dann teste ich das, dann verwerfe ich das eventuell wieder oder ich entwickle es weiter. Und das ist im Prinzip das, was in der Natur ja auch stattfindet. Mhm. Und diese Verbindung mag ich einfach. Und gleichzeitig bietet es uns aber auch einen Blick in die Zukunft. Also wir können natürlich von der Vergangenheit sehr viel lernen. Also Zukunft fängt ja nicht heute an, sondern ist ja auch Teil eines Prozesses und baut auf der Vergangenheit auf. Und ja, das ist eine große Parallele zu meinem Beruf. Und vielleicht halte ich das da so ein bisschen wie Goethe, der ja auch die Verbindung von Kunstdesign und oder von Kunst und Naturwissenschaft immer gepflegt hat. Also der hat zwar vormittags seine Kunst gemacht und nachmittags die Naturwissenschaft. Ich mache das dann 4 Tage die Woche, meine Arbeit und den 5. Tag dann die Naturwissenschaft.
Schön.
Kunst und Wissenschaft passen in der Tat wunderbar zusammen. Das könnt ihr am Vorplatz des Museums bewundern. Vor dem Gebäudeeingang hat die Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg eine bunte Wiese angelegt. Ein kleines Paradies für viele Bestäuberinsekten. Dafür hat Alexandra mit GärtnerInnen und BestäuberexpertInnen zusammengearbeitet und aktuelle Forschungsergebnisse und Fachliteratur mit einbezogen. Entstanden ist aber nicht nur eine summende Wiese, sondern auch ein KI-Tool. Das hilft euch, eine bestäuberfreundliche Flora zu pflanzen und anzuordnen. Hört dazu gerne mal rein in unsere Folge Pollinator Pathmaker. Aber nur zurück zum Ehrenamt. Es ist ja quasi das Rückgrat der Gesellschaft. Denn wer löscht, wenn es brennt? Wer unterstützt bei Gerichtsverhandlungen? Wer leistet erste Hilfe? Wer kümmert sich um Geflüchtete? Wer versorgt von Armut Betroffene mit Essen? Alle EhrenamtlerInnen. Am Gemeinwohl beizutragen ist erfüllend. Oder sehe ich das etwas zu romantisch, Lukas?
Man, ja, hörst du auch mal kritische Stimmen, so von wegen Ehrenamt, das sind ja nur billige Arbeitskräfte und die nehmen den Hauptämtlern die Arbeit weg und dann rationalisieren wir am Museum über kurz oder lang die Arbeitsplätze weg, weil Kostensparen gibt es ja überall.
Ja, die einfache, ehrliche Antwort ist natürlich klar. Das ist natürlich etwas, was immer wieder mitgedacht und immer wieder aufs Neue auch abgewogen werden muss. Also das ist das, was ich meine mit diesem durchaus auch empfindlichen Gefüge Hauptamt, Ehrenamt. Mhm. Die Akzeptanz des Ehrenamts steht und fällt damit, dass es wirklich in einem Mehrwert in Form einer Unterstützung münden muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Ehrenamt aber auch in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen sehr unterschiedliche Anerkennung zu erfahren scheint. Also bei uns am Museum, klar, dafür trage auch ich dann Sorge, müssen wir immer natürlich dieses Gesamtgefüge mitdenken und das Ehrenamt von dem Hauptamt auch klar abgrenzen. Das ist aber ehrlich gesagt allein auch vom Gesetzgeber her schon sehr klar geregelt. Denn wenn man einfach mal vom Vertragswesen her ausgeht und sieht, dass eine ehrenamtliche Person maximal 13 Stunden die Woche bei uns tätig sein darf, dann ist das schon klar, dass das natürlich keine volle Arbeitskraft ersetzen kann. Ja, und klar kann man auch über die Masse gehen, aber es ist tatsächlich schon sehr klar geregelt, so dass man sich eben einfach auch an die Gesetzmäßigkeiten hält oder an die Regelungen hält, da einfach auch ehrlich gesagt die Balance wahrt. Es ist aber auch eine Frage, wie Ehrenamt in den Köpfen wahrgenommen wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem eine sehr interessante Zusammenarbeit gehabt mit der Staatsbibliothek Berlin. Die haben nämlich ein Publikationsorgan. Ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Das ist die Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliografie. Und die haben jetzt vor kurzem eine Initiative ergriffen, einen Band nur über und für das Ehrenamt zu schreiben. Also ein Plädoyer auf das Ehrenamt, weil es tatsächlich dieses, ich breche es mal runter, dieses Jobkiller-Argument tatsächlich in den Köpfen der Menschen immer auch noch gibt, auch wenn es eigentlich statistisch betrachtet gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Und ich habe in dieser Publikationsreihe den Bereich Ehrenamt im Museum bedient und fand das unglaublich, ja, für mich auch wertschöpfend und inspirierend. Das hat mir auch einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und diese Publikation kommt jetzt auch im Spätsommer, irgendwann im August auch raus. Und das ist auch eine schöne Form, Ehrenamt vor allem auch bei uns am Museum sichtbar zu machen und insgesamt auch einen Beitrag dazu leisten, die Wertschöpfungskette des Ehrenamts zu verdeutlichen.
Mhm. Freiwillige Arbeit ohne Entlohnung, ist da Motivation ein Thema? Ist das umso wichtiger, die freiwilligen Helfer motiviert zu halten? Und leidet die Verlässlichkeit letzten Endes darunter? Oder ist es eher so, weil die Leute intrinsisch motiviert kommen, sind sie auch sehr verlässlich?
Ja, ich würde tatsächlich letzterem zustimmen. Also natürlich hat man bei freiwilligen Tätigkeiten auch immer eine gewisse Unverbindlichkeitskomponente. Ja. Und die ist aber tatsächlich bei unseren Ehrenamtlichen am Museum sehr gering. Und ich meine schon, dass das tatsächlich auf diese Zugewandtheit und intrinsische Motivation, die wir schon angesprochen haben, zurückzuführen ist. Weil das ist ja tatsächlich so, Ehrenamt ist freiwillig. Es muss ja niemand unentgeltlich und dazu noch in seiner Freizeit zu uns kommen und sich engagieren. Das heißt, die Verlässlichkeit bringen zum Großteil die Ehrenamtlichen also selbst auch mit. Andererseits ist es aber auch so, dass wir selbst als museales Team auch sehr viel dafür tun, um attraktive Tätigkeitsfelder anzubieten. Also Ehrenamt an unserem Museum ist wirklich attraktiv. Und darüber hinaus tun wir eben auch einiges dafür, um die Verbindlichkeit herzustellen.
Wie macht ihr das?
Das tun wir zum einen eben über diese genannten Aufgabengebiete. Also es geht ja primär darum, dass sich jemand in irgendeiner Form einbringen möchte. Und so wie Steffi auch schon angedeutet hat, hat man ja zumindest irgendeine Vorstellung davon, was man so machen möchte. Und wenn man bei uns am Museum die Möglichkeit hat, seiner Wunschtätigkeit über das Berufliche vielleicht hinaus auszuüben und sich darüber einbringen zu können, eine Teilhabe zu haben und auch durchaus etwas Neues zu lernen, dann ist das natürlich schon mal an sich ein großer Motivationsfaktor, den wir versuchen, mit möglichst ansprechenden und passgerechten Aufgabenprofilen zu bedienen. Ja. Und andererseits, ja, geben wir natürlich auf der nicht monetären Ebene auch einiges. Also es ist ja anders als im Personalwesen für uns jetzt nicht möglich, den Ehrenamtlichen mit der nächsten Gehaltserhöhung zu locken. Deshalb setzen wir natürlich auf nicht monetäre Anerkennungsformen, um das Ehrenamt wirklich wertzuschätzen und einfach Danke zu sagen. Und das fängt tatsächlich schon damit an, dass wir die Ehrenamtlichen über einen Vertrag an unser Museum holen. Dieses Dokument in den Händen zu halten, ist allein schon auch eine Anerkennungsform und lässt Ehrenamtliche auch durchaus stolz sein. Sie können das vorzeigen, sie können sagen, hey, guck mal, ich engagiere mich hier fürs Ehrenamt, es ist sogar verbrieft. Aber mit diesem Vertrag geht noch viel, viel mehr einher, weil sie werden dadurch tatsächlich Teil unserer musealen Organisationsstruktur. Also sie kriegen auch Zugang zu unserer IT-Infrastruktur oder Zugang zum Wissenschaftssystem. Das ist vor allem für unsere forschend tätigen Ehrenamtlichen auch wichtig, wenn man eben Zugriff auf Publikationen zum Beispiel hat, die man dann für seine Publikation, die man selbst herstellt oder schreibt, zitieren muss. Unsere Ehrenamtlichen kriegen auch einen Ausweis und je nach Bedarf auch einen Schlüssel. Sie kommen also zum einen, solange das Ehrenamt währt, kostenfrei in unsere Ausstellungen rein, können sogar auch noch jemanden mitnehmen. Sie kommen aber auch in den Backstage-Bereich des Museums. Also über die Ausstellungsebene hinaus, in der auch schon genug gearbeitet wird, mal davon abgesehen, aber über der Ausstellungsebene hinaus befinden sich ja dann die Labore, die Sammlungsräume, einfach die Arbeitsplätze und Büros, wo eben dann auch die Ehrenamtlichen kommen. Und dieser Blick hinter die Kulissen ist ja sonst nur Besucherinnen und Besuchern vorbehalten, die zum Beispiel bei den langen Nächten eine Special Guided Tour buchen. Ja, und das haben unsere Ehrenamtlichen halt.
Ja, und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts natürlich auch. Das ist ja auch so ein Blick hinter die Kulissen, dass man Dinge erfährt, die man normalerweise nicht übers Museum weiß. Zwar ein digitaler Blick oder ein akustischer Blick hinter die Kulissen, aber auf jeden Fall auch einer. Ein ganz großes Thema ist ja auch Selbstwirksamkeitserleben, dass man merkt, das, was man ausführt, hat in irgendeiner Weise einen Einfluss. Stefanie, hast du den Eindruck, dass du etwas bewirkst mit deiner Arbeit, dass du etwas dazu beiträgst, dass sich das Museum wandeln kann? Oder ist das eher so, dass man denkt, das ist so eine große Sammlung, das spielt auch gar keine Rolle, ob ich da was mache oder nicht? Also weil die Digitalisierung der Sammlung ist ja eine wahnsinnige Mammutaufgabe, ne?
Ja, exakt. Das ist etwas, was unglaublich viel ist und unglaublich lange dauert. Und umso mehr Leute da mithelfen und sei es noch so kleine Sachen, die da hinzugefügt werden, geordnet werden oder neu einsortiert werden oder auch umgezogen werden, die helfen einfach.
Jede Hilfe zählt also, denn das Museum besitzt eine Sammlung von schätzungsweise 30 Millionen Objekten, von denen ist aber ein großer Teil noch nicht vollständig erschlossen. Ein Schatz, den es zu heben gilt. Und dann wird er allen zugänglich gemacht. So lässt sich Wissen verknüpfen und wissenschaftlicher Austausch erleichtern. Mithilfe der Digitalisierung wird alle Information, die im Museum liegt, über die Museumsmauern hinaus zugänglich. Wie das gelingen kann, dazu hört gerne mal in unsere Folge Wissen vernetzen, digitale Sammlung rein. Wissenschaftliche Forschung ist eben ein Gemeinschaftsprojekt und dafür braucht es die passende Infrastruktur. Gemeinschaft wird auch bei den EhrenamtlerInnen gepflegt.
Gibt es denn man ja auch so Veranstaltungen oder Meetups, wo sich die Ehrenamtler treffen können? Habt ihr da was? Weil sonst weiß man ja vielleicht auch manchmal nicht, wer macht gerade ein Hauptamt, wer macht ein Ehrenamt, mit wem kann ich mich verbinden?
Ja, das war ein ganz großes Bedürfnis, das mir von den Ehrenamtlichen gespiegelt wurde, als ich 2022 bei einem recht groß ausgefallenen Kennenlerntreffen mich den Ehrenamtlichen vorgestellt habe, aber sich die Ehrenamtlichen auch mir vorgestellt haben. Also wir haben uns alle erst mal einander getroffen und kennengelernt. Und tatsächlich ist die Erkenntnis, dass sich viele Ehrenamtliche untereinander gar nicht kennen und sogar auch teilweise nicht in den ehrenamtlichen Teams, denen sie zugehören. Also man muss sich das vorstellen, wir haben ungefähr 80 Ehrenamtliche und mit diesem Jahr haben wir aber vielleicht die Möglichkeit, auf die 100 Personen zuzugehen. Mhm. Also das ist schon eine ganze Menge. Das sind ungefähr 20% unserer Beschäftigten. Ja? Und die sind alle, so wie Steffi auch schon andeutete, über das Haus verteilt. Und die kommen, wenn eine Mentorin oder ein Mentor ein ganzes ehrenamtliches Team haben, natürlich auch nicht alle am gleichen Tag und zur selben Zeit. Das heißt, die Begegnungsmöglichkeiten sind nicht immer gegeben. Und neben den schon genannten Weihnachtsfeiern oder Sommerfesten habe ich im letzten Jahr dieses Austauschformat Habe die Ehre ins Leben gerufen. Mhm. Also es ist letzten Endes ein Format zum Netzwerken, aber auch um sich weiterzubilden und angedacht von Ehrenamtliche für Ehrenamtliche. Und Stefanie, du hast da schon mal mitgewirkt. Das heißt, unsere Ehrenamtlichen laden einmal im Quartal unsere anderen Ehrenamtlichen an ihre jeweilige Wirkungsstätte ein und zeigen ihren Arbeitsplatz, stellen vor, was sie machen, warum sie das machen, was sie antreibt. Das ist also quasi ein so behind-the-scenes stattfindendes Event und kann überall stattfinden. Also auch im Knochenkeller oder in unserer Sammlung über Wirbellose oder in unserem Digitalisierungslabor. Also ich versuche da immer ein Spektrum abzubilden, weil das natürlich auch für unsere bestehenden Ehrenamtlichen auch immer wieder Einblicke gibt in das sonstige Museumsgeschehen und tatsächlich auch ein bisschen weiter gesponnen für den Fall, dass sich irgendwann auch mal Interessenslagen oder Lebenssituationen verändern, sind das natürlich auch dann immer mal Möglichkeiten für Bleibeoptionen. Weil ich bin natürlich nicht nur damit beschäftigt, neue Ehrenamtliche zu gewinnen, sondern ich will natürlich auch, dass der Bestand unserer Ehrenamtlichen bleibt und das möglichst lange. Und da muss man natürlich eben auch darauf reagieren können, wenn sich bestimmte Lebenslagen auch mal verändern.
100%. Wer sind denn sonst die Menschen, die am Museum im Bereich Ehrenamt arbeiten? Wie kann ich mir die vorstellen? Sind die ganz bunt gemischt oder gibt es schon so einen Schlag von Menschen, so Leute, die sich aus der Medienbranche erholen wollen?
Ich würde unsere Ehrenamtslandschaft schon als recht divers bezeichnen. Und zwar insofern, dass wir wirklich Menschen jedweder Couleur bei uns haben. Also ich nenne mal ein paar Diversitätsmarker. Also ungefähr 75% unserer Ehrenamtlichen, die kommen von außerhalb. Und die kommen natürlich aus allen Branchen, aus allen Lebensumständen. Ne? Sei es, dass es junge Schülerinnen und Schüler sind, ob es Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind oder eben die Personengruppe der Rentnerinnen und Rentner widerspiegeln. Davon haben wir tatsächlich aber wiederum auch sehr viele. Also es gibt dann auch wieder auch ein sehr ausgeprägtes Muster, eine klare Tendenz. Also über 50% unserer Ehrenamtlichen sind Rentnerinnen und Rentner. Das hat wiederum auch damit zu tun, dass ungefähr je nach Bezugszahlen, die man hernimmt, etwa ein Viertel unserer Ehrenamtlichen auch ehemalige Beschäftigte des Museums sind. Das heißt, das sind ehemalige wissenschaftliche Teilsammlungsleiterinnen oder Teilsammlungsleiter oder eben auch technisches Personal. Und daraus wiederum ergibt sich auch eine interessante Mischung, nämlich insofern, dass wir viele Ehrenamtliche haben, die natürlich keinen per se wissenschaftlichen Hintergrund haben, aber ein Drittel unserer Ehrenamtlichen ungefähr haben einen wissenschaftlichen Hintergrund, waren also ehemalig Forschende und betreiben halt quasi mit dem Einstieg in die Rente eben einen Teil ihres bisherigen Tätigkeitsbereichs bei uns am Museum weiter. Und somit haben wir eben auch unter anderem viele forschende Ehrenamtliche, die bei uns tätig sind. Ansonsten ist das Geschlechtergefüge auch ein sehr interessantes.
Ja?
Ja, okay. Absolut. Also wir haben zum Beispiel über all die Jahre, die wir das Ehrenamt dokumentieren, ich glaube ungefähr seit 2006 dokumentieren wir das Ehrenamt, haben wir immer eine leichte Asymmetrie hin zu einem leichten Männerüberschuss. Also was weiß ich, ich glaube so 54% Männer, 46% Frauen. Und als wir angefangen haben, das Ehrenamt professioneller aufzuziehen und eben auch systematisch neue ehrenamtliche Kräfte zu gewinnen, konnten wir jetzt 2023 das Geschlechterverhältnis erstmal 1:1 umdrehen. Also dass wir jetzt tendenziell mehr Frauen haben als Männer. Und das Interessante ist, dass sich das auch auf die Altersgruppen bezogen sehr interessant widerspiegelt. Also unter den Rentnerinnen und Rentnern, also ab 65 plus, haben wir tatsächlich ein klassisches Gefüge, mehr Männer engagieren sich als Frauen, ist wahrscheinlich auf unterschiedliche Rollenverständnisse, Vereinbarkeitsmodelle zurückzuführen. Aber was ich wahnsinnig interessant finde, ist, dass wir gerade bei den jungen Erwachsenen, bei den 25- bis 39-Jährigen fast ausschließlich Frauen bei uns haben. Habe ich bisher noch nicht ganz ergründet, woran das liegt, reicht aber immerhin für die Aussage, Ehrenamt scheint wahnsinnig attraktiv zu sein, auch für ausgerechnet jene Personengruppen, die ja eigentlich mitten in der Familienplanung, Familiengründung
Karriereplanung.
Und Karriereplanung stecken, ganz genau.
Eigentlich ganz viel Druck haben in dem Lebensabschnitt, ne?
Absolut. Ist ein Phänomen, finde ich aber ganz fantastisch.
Ja, ich finde es auch super und es zeigt ja, je professioneller das Ehrenamt angegangen wird, desto mehr Frauen können sich damit identifizieren.
Absolut, weil ich auch eine Frau bin. Mal von Frau zu Frau. Ja, nee, tatsächlich, das ist es.
Und ich erinnere mich aber doch an einen Mann, der bei euch ehrenamtlich arbeitet. Er ist Insektenforscher, Frank Koch heißt er. Und der ist ja als Rentner immer noch am Museum. Wir haben mit ihm eine Folge Mikrokosmos Mittelstreifen gemacht. Das war sehr, sehr interessant, welche Insekten auf dem Mittelstreifen leben, und er keschert da immer alles ein. Also nicht alles, aber einige. Ist das sowas wie eine geistige Altersvorsorge, dass die Leute einfach Lust haben, weiter mit ihren Forschungsprojekten zu machen, ohne jetzt letzten Endes das Monetäre als Schwerpunkt zu sehen?
Ja, das würde ich absolut so unterschreiben. Also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Entweder bietet ein Ehrenamt Anknüpfungspunkte an ein bereits bestehendes Tätigkeitsfeld. Also das spricht vor allem unsere ehemaligen Beschäftigten an. Oder ein Ehrenamt schafft eine gute Alternative zum bisherigen Berufsleben. Ja. Also ich habe das auch gerade jetzt in der aktuell sich im Abschluss befindenden Rekrutierungsphase wieder und wieder gehört, dass viele Menschen ursächlich mal zum Beispiel Biologie studiert haben. Und dann sind sie beruflich natürlich andere Wege gegangen. Ist ja
auf die schiefe Bahn geraten.
Oder sie sind wirklich vom Weg abgekommen. Genau. Das kann ja alles mal passieren, ist halt das Leben. Und dann eröffnen sich eben mit dem Renteneintritt eben auf einmal zeitliche Kapazitäten, aber eben auch überhaupt geistige Kapazitäten wahrscheinlich auch, dass man den Kopf dafür frei hat, um dann seiner einstigen Ambition auch wieder nachzugehen. Das fängt übrigens auch schon früher an, also zum Beispiel bei der Personengruppe der Empty Nesters, würde man jetzt so sagen. Also Menschen im mittleren Alter, deren Kinder aus dem Gröbsten raus sind oder sogar schon auch ausgezogen sind, wo also auch ein großer Teil der sogenannten Care-Arbeit wegfällt. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel ehrenamtliches Engagement allein auf dieser ganzen Care-Schiene stattfindet, ne, Förderverein, Kita, Schule, Ausflugsbegleitung, all diese Sachen, ist man vielleicht irgendwann auch mal froh, wenn man das nicht mehr hat und tatsächlich in Form eines Ehrenamts ganz eigens nur für sich etwas zu machen. Und das kriege ich immer wieder von unseren neu hinzugekommenen, aber auch von unseren bestehenden Ehrenamtlichen immer wieder gespiegelt, dass sich mit einem Ehrenamt bei uns am Naturkundemuseum tatsächlich irgendwie so eine Art Kreis schließt.
War schön zu hören. Wie lange bleiben denn die Ehrenamtler in der Regel? Das wird ja nicht wahrscheinlich über 6 Monate sein, sondern ein bisschen länger, ne? So ein Ehrenamt.
Ja, absolut. Also das
Langzeitbeziehungen sind das mit dem Museum.
Ja, long-term happy relationships. Ja. Ja, absolut. Also das ist konzeptionell und strategisch ganz klar das Ziel, langfristige ehrenamtliche Engagements zu fördern und eben auch herzustellen. Das sehe ich als meine ganz große Aufgabe. Und so werden die Ehrenamtlichen wenigstens mit einer Vertragslaufzeit von 1 Jahr gebunden. Für Rentnerinnen und Rentner gibt es auch 2-Jahres-Laufzeiten. Das hat dann einfach auch was mit einer administrativen Entlastung zu tun. Also auch ein oft nicht ganz spürbares, aber doch zumindest kleines Incentive insofern, dass man nicht mit jeder Vertragsverlängerung zum Beispiel auch dieses ganze formelle Onboarding in Form eines Antrags und Vertrags hat. Also es ist auch ein bisschen bürokratischer Aufwand im Spiel. Und im Schnitt bleiben unsere Ehrenamtlichen tatsächlich 2 bis 4 Jahre.
Wow, okay.
Ja, und das Interessante ist aber, dass wir eine Spanne von 1 bis 23 Jahre haben.
Wow.
Ja, und das ist tatsächlich ein schönes Beispiel für die Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen bei einer so diversen Personengruppe, wie unsere Ehrenamtlichen repräsentieren, allein von der Altersstruktur oder auch vom jeweiligen Erwerbsstatus. Also was sich ganz klar bei uns bestätigt, ist, dass ältere Ehrenamtliche einen ganz klaren Trend zum Langzeitengagement zeigen. Also das heißt, bei den unter 65-Jährigen bleibt es ganz oft bei diesen bis zu 4 Jahren. Mhm. Bei den über 65-Jährigen haben wir dann eben diese Steigerung bis hin zu über 20 Jahren.
Also lebenslang dann.
Ja, ich liebe diese Aussage. Tatsächlich hat sich ein Ehrenamtlicher mal bei der Antragstellung mit dem Befristungsende in meinem Mindset verewigt, in dem die Person schrieb, bis zum Ableben.
Bis
zum Ableben bitte die Laufzeit des Vertrags befristen. Und ich schmunzel auf der einen Seite darüber, aber auf der anderen Seite, weil es tatsächlich, ohne dass es zu schmierig klingen soll, also wirklich mein Herz erwärmt, weil diese Aussage zeigt so viel an Commitment, also an Engagementbereitschaft und Willen für unser Haus, dass mich das tatsächlich sehr beeindruckt.
Stephanie, Commitment ist ein gutes Stichwort. Du zeigst ja auch Commitment. Wie lange bist du eigentlich schon dabei?
Ich bin jetzt 6 Jahre da.
So lange schon? Ja. 6 Jahre, wow.
Bleib auch für immer. Mich kann man dann auch irgendwann ausstellen.
Ist das Museum dir schon ins Herz gewachsen und was im Museum ist speziell dir ans Herz gewachsen?
Eigentlich das Gefühl, dass man irgendwie dazugehört. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal in dieses Museum nur reinkomme, weil ich mir ein Ticket kaufe Oder
ist ja nicht nötig, ne?
Genau, momentan nicht nötig. Also ich komme halt mit meinem Museumsausweis, Mitarbeiterausweis dort an und kann einfach in alle Räume und da direkt hochflitzen mit dem Fahrstuhl oben in die Sammlung fahren. Und ist auch manchmal ganz witzig, wenn ich Leute sehe, die Fotos machen und posten irgendwo aus dem Sauriersaal und ich dann immer so zurückschreibe, ja, da oben, da bin ich eigentlich immer.
Ah, krass.
Und das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, dass ich da nicht Backstage sein kann.
Wie erlebst du denn den Austausch mit dem Museumsteam und mit anderen Freiwilligen? Also ist das wie so eine Community?
Ja, es ist ein Arbeitsplatz und das ist auch ganz schön, da mal richtig Kollegen zu haben, weil man ja auch, zumindest in meinem Arbeitsumfeld, wir sind alle so verstreut, wir arbeiten alle viel remote und sehen uns jetzt physisch nicht so viel. Und da ist es schön, einfach freitags da anzukommen und dann kann man mal Mittagspause mit jemandem zusammen machen oder sich mal austauschen. Weihnachtsfeiern haben wir, sowas, Sommerfest oder eben auch sowas wie die Lange Nacht der Wissenschaft oder Museum, wo wir dann auch mal schon zusammen auch was ausgestellt haben oder eine Führung gegeben haben. Das schweißt dann schon zusammen, wenn man dann bei 30 Grad nachts noch zusammen da steht und zusammenarbeitet.
Vielleicht zum Abschluss noch, Stefanie, welche Tipps würdest du jemandem geben, der sich auch am Museum engagieren möchte? Also wir haben ja schon die bürokratische Seite kurz mal gehört, aber manchmal ist es ja so, dass man sich denkt, so, oh, irgendwie hätte ich Lust, aber ich weiß noch nicht so recht. Gibt es was, wo man sich informieren kann, vorher einfach mal vorbeigehen, nochmal Museumsluft schnuppern? Wie bist du vorgegangen?
Am besten ist es wohl, sich durch das Museum so viel wie möglich zu bewegen und zu überlegen, was einen da wirklich interessieren könnte. Und ja, die Kontaktaufnahme ist relativ einfach. Also ich bin auf die Website gegangen, habe die E-Mail-Adresse gesehen und habe mich dort vorgestellt. Und dann findet später so ein Prozess statt, dass man nochmal guckt, wo man eigentlich gerne arbeiten möchte. Also bei mir stand auch zum Beispiel noch zur Auswahl, bei den Insekten zu arbeiten. Ich habe aber, wo ich das wunderschön finde, relativ schnell gemerkt, dass ich diese filigrane Arbeit gar nicht so leisten kann. Und bin dann eben zu dem Andreas in die Sammlung zu den wirbellosen Fossilien gekommen, weil ich da eigentlich mehr meine Begeisterung auch für dieses ganz Alte auch finden konnte. Also wenn man dann so ein Siegel in der Hand hat oder ein Ammonit und dieses Objekt ist dann nicht so alt wie ein Dinosaurier, was man sich ja fast schon noch vorstellen kann, sondern dann so 460 Millionen Jahre, dann ist es ähnlich wie beim Weltall, da hört dann irgendwann mal die Vorstellungskraft auf. Und das ist dann so die Begeisterung, die ich dann erst später finden konnte. Also vielleicht muss man sich da vorher gar nicht erst so sehr reinsteigern, sondern kann dann erstmal hinterher gucken, was dann auch wirklich zu einem passt.
Der Appetit kommt beim Essen.
So sieht's aus.
Wir kommen jetzt zu einem Teil, den unsere eingefleischten Hörerinnen schon kennen. Ohne unseren treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, ist dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Beats & Bones-Folge gefragt. Von uns gibt's dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch und ihr könnt fleißig mitraten. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von unseren Gästen. Manja, kannst du mir beantworten, wie viele Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich? A, circa 29 Millionen oder B, circa 9 Millionen Menschen.
Es sind in der Tat 29 Millionen Menschen.
Das ist wahnsinnig viel, ne?
Ja, das schon auch über Jahre konstant.
Das ist eine schöne Zahl irgendwie, das zu hören, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich engagieren. Und ich habe vor der Folge noch gedacht so, woher engagiere ich mich denn ehrenamtlich? Aber, das ist mir aufgefallen, ich habe eine Menti schon jetzt über ein Jahr. Da engagiere ich mich ehrenamtlich. Das ist ja auch sowas wie ein Ehrenamt.
Absolut, das zählt. Ja,
also, das zählt schon.
Andererseits. Man braucht auch die Perspektive von der anderen Seite. Auf jeden Fall ist die hilfreich.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch hier und es war ein toller Einblick. Und ich bin mir sicher, dass einige sich inspiriert fühlen, die diese Folge hören und die wissen jetzt, wo sie sich melden können. Und wir verlinken das Ganze nochmal, nämlich den Link, wo man sich melden kann, nämlich das Kontaktformular in den Shownotes.
Dankeschön.
Danke.
Was? Fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist schon im Ehrenamt? Wow! Ein großer Lichtblick für unsere Gesellschaft. Stefanie hilft mit ihrer Arbeit übrigens unserem nächsten Gast, dem Collection Manager der Paläozoologischen Sammlungen, Andreas Abele Rassouli. Zusammen mit ihm geht es in der nächsten Folge auf Fossiliensuche. Denn eins ist sicher, Berlin ist eine Schatzgrube. Ihr Lieben, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Abonniert uns doch mal und lasst uns 5 Sterne auf Spotify da. Wir freuen uns sehr. Tschüss.